Diese Episode enthält explizite Details über wahre Kriminalfälle. Weitere Infos in der Folgenbeschreibung.
Schwarze Akte. Kim kann nicht klagen. Sie hat eine wundervolle Tochter, die sie über alles liebt. Und einen Job in einer Bäckerei, für den sie morgens gerne aufsteht. Ihr Leben verläuft in geordneten Bahnen, ruhig und ohne größere Dramen. Okay, seit der Geburt ihrer Tochter ist es nicht mehr ganz so ruhig zu Hause, aber dafür umso schöner. Als Kim an diesem Morgen zur Arbeit fährt, da begrüßt sie wie üblich der Duft frisch gebackener Brötchen, Croissants und Kuchen. Sie ahnt jedoch nicht, dass dieser Tag alles andere als üblich verlaufen wird. Denn statt hungriger Kundschaft betritt plötzlich die Polizei die Bäckerei. Und die ist nicht gekommen, um Frühstück zu kaufen.
Stattdessen informieren sich die Beamten über einen Kollegen, mit dem Kim schon seit vielen Jahren zusammenarbeitet. Timothy, oder auch kurz Tim. Ein Kollege, den Kim nicht besonders gut leiden kann. Unter anderem auch deshalb, weil er sie nie bei ihrem Namen nennt, sondern immer nur als Frau anspricht. Definitiv jemand, mit dem sie lieber nichts zu tun haben will. Tatsächlich ist es nicht das erste Mal, dass die Polizei sich bei der Bäckerei nach Tim erkundigt hat und Kim ahnt auch, warum. Sie hat die Bilder noch ganz genau im Kopf, die Zeitungen waren damals voll davon. Eine vermisste 18-Jährige, eine riesige Suche, eine Stadt im Schockzustand. Es ist leicht, eins und eins zusammenzuzählen. Die Polizei will Tims DNA.
Das Problem ist nur, die Beamten kommen ohne Durchsuchungsbeschluss. Rein rechtlich dürfen sie also nicht einfach eine Zigarette oder irgendwas anderes in der Bäckerei einsammeln, mit denen Tim in Berührung gekommen sein könnte. Und sie dürfen auch nicht jemanden darum bitten. Aber sie dürfen Gegenstände annehmen, die ihnen freiwillig gegeben werden. Und Kim? Die versteht ganz genau, was Sache ist und ergreift die Initiative. Wenn sie dabei helfen kann, den Fall der 18-jährigen Mandy zu lösen, dann will sie auch versuchen, Tims DNA zu besorgen. Die Frage ist nur, wie weit ist Kim bereit, dafür zu gehen?
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Schwarzen Akte mit Patrick Strohbusch und...
Und mit Anne Luckmann, hallo.
Willkommen zurück und ich würde sagen, wir steigen direkt in den Fall ein, oder?
Ja, let's go.
Werbung. Werbung Ende.
Wir schreiben das Jahr 1989, viele Jahre bevor Kim bei der Bäckerei Besuch von der Polizei bekommt. Es ist der Tag nach Thanksgiving, also der 24. November 1989, ein Freitag. Die 18-jährige Mandy ist für die Thanksgiving-Ferien aus Washington City, wo sie studiert, zurück in ihre Heimatstadt Acme gekommen. Wobei die Bezeichnung Heimatstädtchen wohl passender wäre. Acme ist eine wirklich kleine Stadt in den USA, genauer gesagt im Südwesten des Bundesstaats Washington. Wenige hundert Menschen leben hier. Es gibt einen Gemischtwarenladen, eine Postfiliale, eine Tankstelle, ein Restaurant, eine Grundschule, zwei Kirchen und jede Menge Wald. Also ihr merkt schon, Acme ist sehr überschaubar.
Und wie das so ist in so kleinen Kommunen, da kennt man sich. Man weiß, wer gerne wo entlang joggt. Wann die Nachbarn von der Arbeit nach Hause kommen und wen man beim sonntäglichen Gottesdienst neben sich in der Bank treffen wird. Die Menschen in Acme führen ein friedliches, ruhiges Leben. Es ist allgemein üblich, die Haustüren nicht abzuschließen, auch nicht in der Nacht. Und wenn man mal eben einkaufen fahren muss, dann lässt man den Schlüssel einfach im Zündschloss stecken. Wenn man sich Bilder von Acme ansieht, dann wirkt die kleine Stadt sehr viel weitläufiger, als man sich das zunächst vorstellt. Mandys Familie lebt in einer Sackgasse, direkt am Rande eines großen Waldes, ungefähr 1,5 Kilometer von der Autobahn entfernt. Eine lange, zweispurige Straße führt zu ihrem Haus, vorbei an weiten Feldern, Büschen und hin und wieder mal einem Nachbarhaus. Wer hier lebt, der ist auf jeden Fall auf ein Auto angewiesen.
Mandy verbringt nun also den Thanksgiving-Abend mit ihren Geschwistern und ihrer Mutter. Die Familie verlebt ein paar unbeschwerte Stunden. Es wird viel gelacht, erzählt und natürlich auch viel gegessen. Deshalb beschließt Mandy, am nächsten Tag ein paar Kalorien loszuwerden und joggen zu gehen. Die weitläufige Landschaft und die wenig befahrenen Straßen sind ideal zum Joggen. Und da Mandy es einfach liebt, sich zu bewegen, schnappt sie sich am Tag nach Thanksgiving ihre Schäferhündin Kyra und läuft wie geplant los. Doch nur eine von beiden wird von der Joggingrunde wieder nach Hause kommen.
Bevor wir jedoch näher über das Verbrechen sprechen, wollen wir noch ein bisschen über Mandys Hintergrund reden. Denn Mandy ist wie alle Menschen, über die wir in der Schwarzen Akte sprechen, nicht nur ein Name in einem Podcast, sondern ein Mensch, der liebt und geliebt wird. Ein Mensch mit Leidenschaften und Ängsten, mit Träumen und Erinnerungen. Das sollten wir uns immer wieder vor Augen führen, wenn wir hier in der Schwarzen Akte über wahre Verbrechen sprechen. Mandy ist Tochter, Schwester, Freundin und noch so viel mehr. Ihre Familie stammt ursprünglich aus Alaska und nach der Scheidung von ihrem Mann zieht Mary, die Mutter, mit ihren 3 Töchtern nach Agmi. Mandy wird mit ihrer lebhaften, kontaktfreudigen und lebensfrohen Art sehr von ihrem Umfeld geschätzt.
Sie liebt alles, was mit Sport zu tun hat. Reiten, Softball, Basketball, Cheerleading und natürlich Joggen. Aber auch musikalisch ist sie sehr interessiert. Sie hört nicht nur gerne Musik, sondern spielt auch Saxophon, Flöte und Klarinette in der Schulband. In der Schule gilt sie nicht nur als top engagierte Sportlerin, sondern auch als herausragende Schülerin mit Bestnoten. Dazu spricht sie Japanisch und fließend Gebärdensprache. Nach der Highschool studiert Mandy an der Central University in Washington. Ursprünglich wollte sie Pilotin werden, gibt die Idee dann aber auf. Mandy will, ob nun im Flugzeug oder nicht, auf jeden Fall hoch hinaus im Leben. Doch dann kommt alles anders als gedacht.
Es ist später Nachmittag, als Mandy und Kyra loslaufen. Mandy trägt eine türkisgrüne Jogginghose, hellblaue Laufschuhe mit einem pinken Streifen und dazu einen hellen Pullover und einen Walkman. Normalerweise begleitet Mandys Mutter Mary ihre Tochter immer mit dem Fahrrad bei der Joggingrunde, um selbst auch ein bisschen Bewegung zu bekommen. Heute aber nicht. 2 Stunden vergehen. Dann kehrt die Hündin Kyra plötzlich allein nach Hause zurück. Und Mary weiß sofort, dass irgendwas nicht stimmt. Die Panik ist augenblicklich da. Sie ruft Mandys Freund Rick an, doch der weiß von nichts. Kurz darauf alarmiert sie den Sheriff und probiert es bei allen, die Mandy kennen und die ihr auf die Schnelle einfallen. Niemand hat Mandy gesehen, aber viele machen sich sofort auf die Suche nach ihr, in der Hoffnung, sie unversehrt zu finden.
Mandys Bruder Lee befindet sich zu dem Zeitpunkt, als seine Schwester joggen geht, im Haus eines Freundes, das etwa auf halber Strecke zwischen dem Familienhaus und der Autobahn liegt. Er sieht Mandy noch, als sie auf dem Rückweg vom Joggen an dem Haus seines Freundes vorbeiläuft. Das heißt, was auch immer der Grund für Mandys Verschwinden ist, es ist passiert, kurz bevor Mandy wieder in ihrem sicheren Zuhause ankommen konnte. Die Bemühungen der freiwilligen Sucher bleiben leider ohne Erfolg. Mandy taucht nicht wieder auf. Auch nicht, als die Nacht Agmi langsam in Dunkelheit taucht. Was ihre Mutter und ihre Geschwister in diesen Stunden durchleben müssen, kann man wohl schlicht als Hölle bezeichnen. Sie haben 1000 Fragen und bekommen nicht eine Antwort. Und vor allem haben sie Angst. Angst um ihre gerade einmal 18-jährige Tochter und Schwester, die niemals einfach so abhauen würde, ohne etwas zu sagen oder ohne die Hündin wieder sicher nach Hause zu bringen.
Dass Mandy etwas zugestoßen sein muss, das sieht auch der Sheriff so und leitet umgehend polizeiliche Ermittlungen ein. Jede Stunde zählt. Wer weiß, wo Mandy ist und ob sie Hilfe braucht. Wie sich schnell herausstellt, ist die letzte Person, die Mandy gesehen hat, ein Mann, der mit seinem Pickup genau die Straße entlang gefahren ist, auf der Mandy joggen war. Aber was bringt uns jetzt diese Information? Zusammen mit der Aussage von Lee, ihrem Bruder, kann also mit Gewissheit geschlussfolgert werden, dass Mandy irgendwie von der langen Straße auf dem Weg nach Hause abgekommen sein muss. Sie, aber nicht Kyra, die Schäferhündin. Aber wie ist das möglich? Würde Kyra ihr Frauchen nicht verteidigen, sollte sie angegriffen werden? Das Ding ist ja, vielleicht hat Kyra Mandy ja auch verteidigt, aber ohne Erfolg. Oder vielleicht wurde sie selbst von dem Täter attackiert. Verletzung scheint die Hündin aber nicht davon getragen zu haben.
Wenn Kyra in der Lage wäre, die Ermittler zu Mandy zu führen oder unsere Sprache zu sprechen, dann würde sie das Rätsel um Mandys Verschwinden vermutlich in wenigen Sätzen aufklären können. Das kann sie aber nicht und so bleibt nur die akribische Ermittlungsarbeit. Immer wieder fahren die Ermittler die Straße ab, durchsuchen die unmittelbare Gegend und versuchen sich vorzustellen, was hier vorgefallen sein könnte. Mehr als spekulieren können sie allerdings nicht. Man weiß ja weder, wo Mandy ist, noch was mit ihr geschehen ist, noch wer dahinter steckt. Ist sie verletzt? Lebt sie noch oder ist sie tot?
Vielleicht weiß ja jemand aus ihrem näheren Umfeld doch mehr, als die Person zunächst zugeben möchte. Zum Beispiel Rick, Mandys Freund. Gab es womöglich doch ein Liebesdrama, von dem niemand etwas wusste? Immerhin hatten die beiden während ihrer Highschool schon eine recht wechselhafte On-Off-Beziehung, die sich mit der Zeit stabilisiert hat. Die beiden wirken zwar wie ein glückliches Pärchen, aber man weiß ja eben nie, wie es hinter den Kulissen ausschaut. Man befragt Rick und stellt schnell fest, jeder Verdacht gegen ihn ist vollkommen aus der Luft gegriffen. Rick ist genauso fertig, entsetzt und besorgt um Mandy wie alle, die Mandy in ihr Herz geschlossen haben. Nach dem Gespräch mit ihm besteht kein Zweifel mehr, dass er vollkommen unschuldig ist.
Die Suche nach Mandy geht also weiter. Aus Stunden werden Tage. Und mit jeder Minute, die vergeht, wächst die Verzweiflung weiter und die Wahrscheinlichkeit sinkt, Mandy unversehrt zu finden. Dann, 2 Tage nach ihrem Verschwinden, macht ein Suchteam in einer Nebenstraße plötzlich einen Fund. Eine türkisgrüne Jogginghose, ganz ähnlich wie die, die Mandy getragen hat. Die Hose ist ziemlich schmutzig und voller Löcher, die zum Teil eingerissen sind. Man bringt Mary, Mandys Mutter, zum Fundort. Ob sie die Hose wiedererkennt? Sollte es tatsächlich die von Mandy sein, hätte man eine erste wichtige Spur. Aber Mary schüttelt den Kopf. Sie kann sich nicht genau erinnern, was ihre Tochter an dem Tag angehabt hat. So wie diese Hose allerdings aussieht, so dreckig und zerrissen, passt sie einfach nicht zu Mandy. Ihre Tochter hätte niemals so etwas getragen. Da ist sich Mary sicher. Dass es eventuell doch die Hose sein könnte, die nach 2 Tagen auf der Straße so dreckig aussieht, will sie sich vermutlich gar nicht vorstellen. Denn das würde ja auch bedeuten, dass jemand Mandy die Hose ausgezogen hat.
Man schickt die Jogginghose zur Analyse ins Labor. Und nichts. Man kann die Hose nicht eindeutig mit Mandy in Verbindung bringen. Also weder ein klares Ja, noch ein klares Nein. Damit ist die Polizei also nicht viel schlauer als vorher. Was zu diesem Zeitpunkt aber noch niemand weiß, die Ermittler stehen kurz davor, Antworten zu erhalten, zumindest auf einige ihrer Fragen. Denn nur einen Tag später, also 3 Tage nach Mandys Verschwinden, da macht Detective Ron, der die Suche leitet, eine Entdeckung. Am Ufer des Nooksack Rivers, eines Flusses, der nur wenige Kilometer von Mandys Zuhause entfernt fließt, da sieht er etwas Pinkes. Vorsichtig nähert er sich. Und ein Sturm aus Gefühlen durchfährt ihn bei dem Anblick, der sich ihm hier bietet. Denn dort, im knietiefen Wasser, da schwimmt die Leiche einer jungen Frau. Sie trägt nur noch Socken und Schuhe, die Laufschuhe mit pinken Streifen. Der reglose Körper befindet sich zum Teil im Wasser, zum Teil auf Land, sodass er nicht weggespült wird. Detective Ron weiß sofort, wen er hier gefunden hat, nämlich Mandy. Als er die tote Teenagerin dort liegen sieht, da muss er unweigerlich an seine eigene Tochter denken. Die beiden Mädchen haben nämlich eine Ähnlichkeit, die ihm noch Jahre später Tränen in die Augen treiben wird, wenn er an diesen Moment zurückdenkt.
Vorsichtig hebt er Mandy aus dem Wasser und sagt zu ihr, Gotcha, also hab dich. In diesen Worten schwingt so viel mit. Es wirkt, als würde Ron nicht nur sich selbst vergewissern, dass er Mandy tatsächlich gefunden hat, sondern auch zu Mandy selbst sagt, jetzt kann dir nichts mehr passieren. Ich bringe dich zurück nach Hause. Es wird alles gut. Was ein Vater zu einer Tochter sagt, auch wenn er selbst weiß, dass alles ganz und gar nicht gut ist. Die Nachricht von Mandys Tod trifft ihre Familie wie ein Schlag. Ihre Mutter beschreibt diesen Moment mit folgenden Worten in einem Interview mit ABC News. Ich erinnere mich daran, aus dem Haus gerannt zu sein. Ich rannte aufs Feld hinaus und ich erinnere mich einfach nur daran, zu schreien. Das Leben, Gott, anzuschreien. Wie konnte so etwas passieren? Wie konnte er so etwas zulassen?
Für Mary ist es das wohl schlimmste Déjà-vu überhaupt. Denn Mandy ist nicht das erste Kind, das sie vollkommen unerwartet verloren hat, wie der Bellingham Herald berichtet. 1975, also 14 Jahre vor Mandys Tod, da wurde ihr Bruder Brand während eines Jagdausflugs in Alaska erschossen. Er war zu diesem Zeitpunkt erst 17 Jahre alt, also ein Jahr jünger als Mandy. Man hat nie herausgefunden, wer für den Schuss verantwortlich war oder warum er sich gelöst hat. Doch das ist noch nicht alles. Es ist kaum zu glauben, aber auch Mandys Stiefbruder Spencer wurde im Alter von 20 Jahren plötzlich aus dem Leben gerissen, und zwar bei einem Bootsunglück in Alaska. Das bedeutet, mit Mandys Schicksal muss die Familie jetzt schon den dritten Tod eines Kindes vor dem 21. Lebensjahr, also der amerikanischen Volljährigkeit, verkraften.
Doch wie genau ist Mandy nun gestorben? Und vor allem, warum? So schnell wie möglich lässt die Polizei eine Autopsie durchführen. Dabei kommt heraus, dass Mandy ertrunken ist. Aber nicht nur das. Vor ihrem Tod wurde sie sexuell missbraucht. In ihrem Körper befinden sich sogar noch Überreste vom Sperma ihres Angreifers. Ein Detail, das im weiteren Verlauf dieses Falls noch sehr, sehr wichtig werden wird. An ihren Armen und Beinen sind lauter Kratzer zu sehen und auf ihrem Kopf ist eine Wunde, durch die sie das Bewusstsein verloren haben könnte.
Die Polizei bastelt aus diesen Erkenntnissen eine Theorie, was passiert sein könnte. Die lautet wie folgt. Der Täter fängt Mandy auf der Straße ab, wo sie gerade auf dem Rückweg ihrer Joggingrunde ist. Der Mann ist vermutlich mit dem Auto unterwegs. Da Mandy eine schnelle Joggerin war, hätte sie sonst vermutlich leicht weglaufen können. Mit einer Pistole zwingt er Mandy dann, bei sich einzusteigen. Die Hündin Kyra, so die Theorie, tritt er in den Graben, sodass sie keine Gefahr mehr darstellt. Vielleicht droht er sogar damit, Kyra zu erschießen, wenn Mandy nicht gehorcht.
Er fährt ein Stück mit Mandy in den Wald, wo er sie vergewaltigt. Die Kratzer an ihren Armen und Beinen könnten darauf hindeuten, dass Mandy versucht hat zu fliehen. In der Umgebung gibt es jede Menge Dornbüsche, durch die sie gerannt sein könnte, der Angreifer hinter ihr her. Schließlich haut der Mann sie K.O. und legt sie in den Fluss, damit sie dort ertrinkt. An dem Ort, an dem sie gefunden wurde, konnten keine Anzeichen eines Kampfes entdeckt werden. Daher ist es sehr wahrscheinlich, dass Mandy nicht bei Bewusstsein war, als sie gestorben ist und daher davon auch nichts mitbekommen hat.
Aber wie gesagt, das ist alles nur eine Theorie. Eine mögliche erste Erklärung, abgeleitet von Indizien, die man von ihrer Leiche abgelesen hat. Was man aber sicher weiß, ist, dass in dem kleinen, sicheren Städtchen Acme ein Mörder und Vergewaltiger auf freiem Fuß unterwegs ist. Und niemand weiß, wer es ist. Es könnte der Nachbar sein. Oder der Mann, der gerade neben einem an der Ampel steht. Kim, die ihr ja schon aus der Einleitung kennt und die später noch wegen ihrer Rolle bei der Beschaffung einer DNA-Probe wichtig werden wird, die ist zu dem Zeitpunkt von Mandys Verschwinden 19 Jahre alt. Sie ist in der Region aufgewachsen und erinnert sich auch viele Jahre später noch genau an die Angst, die die gesamte Gemeinde nach dem Fund von Mandys Leiche ergriffen hat.
Gerade wenn man ja meint, sich gegenseitig zu kennen, wenn man sich so vertraut, dass man nicht einmal die Haustüren abschließt und die Autoschlüssel stecken lässt, es ist ja nicht nur, dass man dann nicht mit so einem Schicksalsschlag rechnet. Allein der Gedanke, dass man den Mörder kennt, ja, vielleicht seit Jahren einen netten Kontakt zu ihm hat, muss einen ziemlich tief erschüttern. Für die Menschen in Acme fühlt sich Mandy an wie die Tochter aller. Sie alle teilen den Schmerz, die Angst und noch etwas anderes. Denn seit Mandys Tod hat sich Misstrauen in der Stadt ausgebreitet und dieses Misstrauen wird noch lange ein stiller Bewohner Acmes bleiben. Denn obwohl man Mandys Leiche nun gefunden hat, will sich der Fall einfach nicht lösen lassen.
Ihr Mörder bleibt unentdeckt, oder besser gesagt, er lebt sein Leben weiter. Gut sichtbar für alle und wohlwissend, dass niemand ahnt, dass er es war. Er geht zur Arbeit, spielt mit seinen drei Kindern, schaut abends fern und lässt sich von seiner Frau bekochen. Am Abend legt er sich zufrieden ins Bett und schläft tief und fest. Er verfolgt die Berichterstattung im Fernsehen und hütet sein dunkles Geheimnis wie einen Schatz. In Wahrheit fühlt er sich überlegen. Er fühlt sich schlauer als die Polizei, schlauer als alle anderen, die vergewaltigen, morden und sich dann fassen lassen. Nein, ihm wird das nicht passieren. Er kennt sich aus mit DNA. Obwohl die Forschung Ende der 80er Jahre in der Forensik gerade erst eingeführt wird und wird niemals so dumm sein, seine Spuren irgendwo zu hinterlassen.
Die Misserfolge der Ermittlungen scheinen ihm recht zu geben. Zwar gehen unzählige Hinweise und Tipps bei der Polizei ein und man geht auch jedem Einzelnen nach, aber dennoch lässt der Durchbruch auf sich warten. Immer wieder tauchen Namen auf, die jedoch schnell wieder von der Liste der Verdächtigen gestrichen werden können. David zum Beispiel, ein Landstreicher, der an jenem Freitag nach Thanksgiving in der Gegend gesehen wurde. Man nimmt ihn fest, testet seine DNA, aber kein Treffer. Oder John, ein lokaler Drogendealer. Er hat herum erzählt, dass er wisse, wer Mandy getötet habe, doch als man ihn befragt, entpuppt sich sein Gerede als leere Worte. Auch seine DNA stimmt nicht mit der des Täters überein.
Der Mann, den sie suchen, scheint polizeilich nicht bekannt zu sein. Zumindest lässt sich seine DNA in keinem Polizeiregister finden. Was natürlich nicht heißt, dass er vor dem Mord an Mandy nicht auch schon straffällig geworden ist. Denn DNA-Analysen sind damals noch recht neu in der Forensik. Und vielleicht ist Mandy auch gar nicht sein erstes Opfer. Aber man hat mögliche frühere Tatorte nicht auf Spuren von genetischen Materialien untersucht. Einfach, weil man es nicht besser wusste. In diesem Sinne untersucht die Polizei mögliche Verbindungen zu anderen Mordfällen, darunter der des Green River Killers. Bestimmt haben einige von euch schon mal von dem Fall gehört.
Ein Mann vergewaltigt und tötet in den 80er Jahren in Seattle wahllos Frauen, ohne dass man ein Schema in der Wahl seiner Opfer erkennen kann. Sie haben die unterschiedlichsten Hintergründe, Religionen, Hautfarben, Figuren, einige sind gerade mal 12 Jahre alt, andere schon 38. Was sie verbindet, ist die Tatsache, dass sie Frauen sind und er sie als Abfall zu betrachten scheint. Knapp 50 Frauen fallen ihm erwiesenermaßen zum Opfer. Die Dunkelziffer ist wohl noch höher. Es handelt sich um eine der größten Mordserien in der Geschichte der USA. Entsprechend umfangreich sind die Ermittlungen.
Die Detectives beraten sich mit der Taskforce, die im Fall des Green River Killers ermittelt. Vielleicht ist Mandy ja Opfer eines Serienmörders geworden. Doch die Kollegen aus Seattle melden schnell zurück, dass Mandys Tod nicht zum Profil des Mörders passt. Denn er erwürgt seine Opfer vorrangig, während Mandy ertrunken ist. Und er deponiert die Leichen in der Nähe des Green Rivers, der ungefähr 2 Stunden Autofahrt südlich von Acme fließt. Mandy wurde zwar auch in einem Fluss gefunden, aber in einem anderen. Und so gehen die Ermittlungen weiter, aber nicht unbedingt voran. Tage, Wochen und Monate fließen dahin. Mögliche Spuren werden verfolgt und verworfen. Und auch Jahre später bleibt eine Verhaftung aus. Doch niemand ist bereit, die Ermittlungen ganz aufzugeben. Mandy ist zwar tot, aber der Fall würde nicht sterben, da sind sich alle einig.
Werbung. Werbung Ende.
Mit den Jahren wechselt bei der Polizei natürlich auch das Personal. Und als 2009 der Detective Kevin Bowie zum leitenden Ermittler in dem ungelösten Fall ernannt wird, ist er bereits der dritte. 20 Jahre sind ins Land gegangen, eine ziemlich lange Zeit, in der Mandys Familie und Freunde die Hoffnung auf Antworten und irgendeine Art von Gerechtigkeit nicht aufgegeben haben. Der Detective geht sein neues Amt hochmotiviert an. Er buddelt sich durch die ganzen Akten, geht alten Spuren nach und liest Vernehmungen von alten Verdächtigen. Und dann hat er eine Idee.
Warum nicht eine systematische DNA-Untersuchung bei so vielen Männern wie möglich durchführen, die damals, also 1989, in der Gegend von Acme gelebt haben? Vielleicht hilft hier Quantität mehr, als weiter darauf zu hoffen, den Verdächtigen mit anderen Mitteln zu finden und dank der DNA dann erst identifizieren zu können.
Hier frage ich mich auch ehrlich gesagt, warum die Polizei nicht da schon früher drauf gekommen ist, weil als der Fall passiert ist, gab es ja eigentlich auch schon die Möglichkeit, DNA-Tests durchzuführen. Vielleicht war es denen so ein bisschen sogar noch zu neu und sie haben so gedacht, wir vertrauen auf die traditionellen Herangehensweisen oder dadurch, dass es was Neues war, war es vielleicht auch zu teuer. Ist ja eine sehr kleine Stadt, Städtchen, deswegen haben sie vielleicht nicht so viele Mittel, wer weiß.
Stimmt, vielleicht waren sie auch einfach noch nicht, ich sag mal, gebildet genug, um sich bestmöglich damit auszukennen. Wahrscheinlich spielen alle Faktoren ein bisschen rein, ne? Dass es einfach eine Weile gedauert hat, bis das ein bisschen flächenmäßiger verbreitet war, dass es eben diese neue Möglichkeit gibt. Die Herausforderung besteht jetzt also darin, herauszufinden, wer zu der Zeit von Mandys Tod tatsächlich in der Region gelebt hat. Diese Person würde man dann um eine DNA-Probe bitten. Und wer nicht kooperiert, der macht sich direkt verdächtig. Detective Bowie geht davon aus, dass es nur eine Frage der Zeit sein würde, bis man bei dem Richtigen anklopft. Das Team kann insgesamt 30 Männer ausmachen. Davon geben alle eine DNA-Probe ab. Und bei keinem passt die DNA.
Wie konnte es der Mörder nur schaffen, sich so unsichtbar zu machen? Natürlich macht es die Zeit leichter für ihn, ganz und gar von der Bildfläche zu verschwinden. Doch es ist nicht unbedingt schlecht, dass schon so viele Jahre vergangen sind. Denn die Zeit bringt noch etwas anderes mit sich. Antworten. Antworten, die es damals so nicht gegeben hätte.
An einem sonnigen Freitagnachmittag im Juni 2013, also 24 Jahre nach Mandys Tod, da beschließen 2 Mütter aus der Nähe von Bellingham, mit ihren Kindern zum Spielen in einen Wasserpark zu fahren. Bellingham ist eine mittelgroße Stadt in Washington und liegt ungefähr eine halbe Stunde mit dem Auto von Acme entfernt. Die beiden Frauen, Mary Lee und Heather, die sind zwar auf dieselbe Highschool gegangen, aber eigentlich kennen sie sich kaum und fahren an diesem Tag quasi parallel und unabhängig voneinander in den Park.
Mary Lee und Heather kommen zufällig mit anderen Müttern ins Gespräch, während sie ihren Kindern beim Rutschen und Toben zusehen. Sie quatschen über dies und das und dann erwähnt eine Mutter den Namen Mandy. Ihr Fall ist noch immer Gesprächsthema, auch nach all den Jahren. Weshalb es nicht verwunderlich ist, dass auch die Mutti-Gruppe im Wasserpark sich darüber austauscht. Gerade weil sie ja selbst alle Kinder haben und der Mörder noch immer auf freiem Fuß ist. Doch dann nimmt das Gespräch eine interessante Wendung, nämlich als Heather sagt, sie wisse, wer Mandy getötet habe. Und Mary Lee stimmt ihr zu. Sie wisse es auch. Und dann nennen beide denselben Namen. Tim, der wie sie auf dieselbe Highschool gegangen ist. Übrigens die Highschool, auf der auch Mandy war. Beide Frauen hatten heftige Erlebnisse mit diesem Tim, sodass sie die Erinnerungen tief in sich verschlossen haben und sich erst jetzt damit raustrauen, nach 24 Jahren und an einem sonnigen Nachmittag, der sich sehr weit weg von Acme und den Ermittlungen anfühlt.
Mary Lee erzählt, dass Tim ein Freund ihres Mannes war und dass er eines Abends an ihre Tür geklopft habe. Das sei einige Jahre nach Mandys Tod gewesen und Mary Lee war da gerade alleine zu Hause, also nur sie und ihr Kleinkind. Tim behauptet, er sei auf der Jagd gewesen und fragt, ob er mal kurz Mary Lees Telefon benutzen könne, um seine Frau anzurufen. Mary Lee lässt Tim herein. Immerhin ist er ja quasi ein Freund der Familie. Doch irgendwie hat sie auch ein ungutes Gefühl dabei. Und dann bemerkt sie etwas Seltsames. Tim wählt zwar eine Nummer, aber statt ein Freizeichen hört Mary Lee nur ein Piepen aus der Leitung. Sie vermutet, dass Tim gar keine richtige Nummer eingegeben hat und dass das Telefonat nur ein Vorwand war, um ins Haus zu dürfen. Wie richtig sie mit dieser Vermutung liegt, wird klar, als Tim durch die Küche ins Schlafzimmer geht. Tim gesteht Mary Lee dabei, dass er früher häufiger an ihrem Haus vorbeigefahren sei, dass er in sie verliebt sei und mit ihr schlafen wolle, hier und jetzt. Mary Lee bekommt es mit der Angst zu tun, denn ihr Mann ist nicht da und sie ist ja alleine mit ihrem Kind. Und da ist plötzlich dieser Tim in ihrem Schlafzimmer, der auf sie immer mehr wie ein Raubtier wirkt, der versucht, sie zu überreden und ins Bett zu locken, obwohl Mary Lee immer wieder Nein sagt. Sie droht damit, die Polizei zu rufen. Und zu ihrer großen Erleichterung zeigt diese Drohung Wirkung. Und irgendwie schafft sie es, Tim aus dem Haus zu bekommen. Wie genau, das weiß sie nicht mehr, erzählt sie im Wasserpark.
Ermutigt, dass Mary Lee ausgepackt hat, teilt nun auch Heather ihre Geschichte. Ihre unheimliche Begegnung mit Tim geschieht ein paar Monate vor Mandys Tod. Sie ist zu dem Zeitpunkt 15 Jahre alt, Tim 21. Die beiden sitzen nach einem Softballspiel gemeinsam in einem Lastwagen, der von einer dritten Person, Dan, gefahren wird. Dan und Heather sind zu diesem Zeitpunkt befreundet. Später werden die zwei sogar heiraten, doch das wissen sie da noch nicht. Jedenfalls sitzt Heather zwischen Dan und Tim auf dem Beifahrersitz, als Tim beginnt, auf eine sehr unangenehme Art und Weise mit ihr zu flirten. Er spricht über ihre Augen und wie wunderschön sie doch seien. Dann nimmt er einen Stift und beginnt, ihn entlang ihrer Knie zu reiben. Heather ist komplett überfordert und spielt mit, obwohl sich die ganze Situation für sie total falsch anfühlt. Sie verlässt sich darauf, dass Dans Anwesenheit verhindert, dass Tim noch körperlicher wird. Zum Glück passiert nicht mehr. Doch Heather kann diesen Vorfall nicht vergessen und bemüht sich seither, den Kontakt zu Tim zu vermeiden. Sowohl sie als auch Mary Lee sind überzeugt, dass wenn Tim sich ihnen gegenüber so übergriffig verhalten hat, dann ist es gut möglich, dass er anderen Frauen auch so aggressive Avancen gemacht hat, vielleicht sogar Mandy. Da sie aber nichts Konkretes gegen Tim in der Hand hatten als ihren eigenen Verdacht, sind sie damit nie zur Polizei gegangen.
Wer weiß, wie die Dinge gelaufen wären, wenn die zwei sich schon früher über ihre Erlebnisse ausgetauscht hätten. Ob sie dann anders gehandelt hätten. Mary Lee bezweifelt, dass sie damals dazu bereit gewesen wäre. Acme ist ja eine wirklich kleine Stadt und dort dann jemanden zu beschuldigen, wenn man sich selbst gar nicht so sicher ist, das kann ganz schnell nach hinten losgehen. Aber jetzt, 24 Jahre später und bestärkt durch die Geschichte der anderen, beschließen Mary Lee und Heather, mit ihrem Verdacht zur Polizei zu gehen Und das tun sie auch.
Detective Bowie fackelt nicht lange, als er den Hinweis von den beiden Frauen erhält. Er fährt mit seinen Kollegen zu diesem Tim, um ihn zu befragen. Tim lebt mittlerweile mit seiner Frau und drei Kindern circa 19 Kilometer nördlich von Acme. Kurz nach Mandys Tod ist er dorthin gezogen. Vorher hat er in der unmittelbaren Nachbarschaft von Mandy gelebt. Ihre Joggingroute führt direkt an seinem alten Haus vorbei. Die Polizei fragt Tim also nun nach Mandy. Und was antwortet er? Er gibt vor, sich gar nicht an Mandy erinnern zu können und erst einmal überlegen zu müssen, wer Mandy denn noch einmal war. Was für ein dummer Fehler von ihm. Auffälliger hätte er sich nicht verhalten können. Alle hier in der Gegend wissen, wer Mandy ist und was mit ihr passiert ist. Ganz abgesehen davon, dass die beiden ja Nachbarn waren, in einem Ort, in dem jeder jeden kennt und dass er sie fast jeden Tag beim Joggen gesehen hat.
Für Detective Bowie ist Tims Lüge ein deutliches Warnsignal. Hoffnung keimt in ihm auf, dass er endlich eine richtige Spur hat. Bestärkt wird seine Vermutung, als Tim sich weigert, eine DNA-Probe abzugeben. Tim behauptet, er vertraue der Polizei nicht und rutscht damit ganz nach oben auf die Liste der Verdächtigen. Bevor wir jedoch darüber sprechen, wie genau nun die Polizei an seine DNA kommt, wollen wir noch ein bisschen über seinen Hintergrund sprechen. Was ist das für ein Typ, der plötzlich ins Zentrum der Ermittlungen gerückt ist?
Tim wächst in Acme mit seinem jüngeren Bruder Tom auf. Beide erleben eine glückliche Kindheit, wie Tom in einer 48-Hours-Dokumentation über den Fall erzählt. Sie haben viel gemeinsam gespielt und sich auch gekabbelt, was Geschwister ebenso tun. Sie leben in direkter Nachbarschaft mit Mandy und gehen auf die gleiche Highschool wie sie. Die beiden Familien kennen sich und Tom und Mandy sind sogar befreundet. Tom berichtet, dass sein großer Bruder schon immer ein Einzelgänger gewesen sei. Im Teenageralter habe sich dann deutlich gezeigt, dass soziale Interaktionen nichts für Tim seien. Er macht es an einem Beispiel fest.
An einem Abend bekommt Tom ein sehr skurriles Telefonat mit zwischen Tim und seiner Freundin. Die Freundin hat gerade mit ihm Schluss gemacht und Tim fasst das alles andere als gut auf. Er droht am Telefon, sich umzubringen und täuscht dann seinen Suizid vor, indem er mit einer Pistole, die er in seinem Zimmer hat, in die Luft schießt. Von dem Abend an beobachtet Tom ein verändertes Verhalten bei seinem großen Bruder. Er begegnet Frauen mit Respektlosigkeit und Ekel. Toms Frau, die ebenfalls bei dem Interview in der 48-Hours-Doku zugegen ist, die sagt: Ich denke, Tim glaubt wirklich, Frauen seien ihm unterlegen.
Mit 22 Jahren, also noch sehr jung, heiratet Tim. Zeitlich liegt die Hochzeit circa 6 Wochen nach dem Mord an Mandy. Also ein sehr interessantes Timing, denn mit der Hochzeit ist auch ein Umzug verbunden. Tim und seine Frau ziehen an einen Ort etwa 19 Kilometer nördlich von Acme, also weg von dem Gebiet, wo die Ermittlungen in Mandys Fall laufen. Dort wird die Polizei viele Jahre später an ihre Tür klopfen. Seine Angetraute Gina ist ebenfalls auf die örtliche Highschool gegangen und geht die Ehe mit Tim nicht aus Liebe ein, sondern um von zu Hause wegzukommen, was sie später ziemlich bereuen wird, denn Tim verhält sich in der Beziehung kontrollierend und emotional missbräuchlich. Er schickt Gina zum Beispiel los, ihm was zu trinken zu holen oder zu essen zu kochen, fast so, als wäre sie seine Dienerin. Und er bestimmt, welche Kleidung sie anziehen soll.
Als sie es in diesem unsichtbaren Gefängnis nicht mehr aushält, da versucht Gina, die Scheidung einzureichen und kann sogar eine einstweilige Verfügung erwirken, dass Tim sich ihr nicht mehr nähern darf. Doch Tim droht damit, den Richter anzulügen und dafür zu sorgen, dass ihre 3 gemeinsamen Kinder bei ihm leben werden. Also bleibt Gina, aus Angst, ihre Kinder zu verlieren. Als 20 Jahre später Detective Bowie eine systematische DNA-Untersuchung aller Männer einfordert, die zu der Zeit des Mordes in der Gegend von Acme gelebt haben, da wird Tims Familie dabei absichtlich übersehen. Die Familie ist in der Community nämlich sehr angesehen, weshalb man davon ausgeht, dass es von ihnen niemand gewesen sein kann. Was für eine fatale Schlussfolgerung.
Im Jahr 2013, als die beiden Mütter im Wasserpark ihre Geschichten auspacken und die Polizei auf Tim angesetzt wird, arbeitet der als Lieferfahrer für eine Bäckerei. Als die Ermittler bei der Bäckerei anfragen, ob sie sich bei Tims Arbeitsplatz mal umschauen dürfen, werden sie von der Personalabteilung abgewiesen. Ohne Durchsuchungsbeschluss geht da nichts, so die Ansage. Aber damit ein Durchsuchungsbeschluss genehmigt wird, fehlen den Ermittlern konkrete Beweise für ihren Verdacht. Eine echte Bredouille. Aber die Polizei lässt nicht locker.
Einige Jahre später, 2017, klopft die Polizei erneut bei der Bäckerei an. Dieses Mal, um die genaue Lieferroute von Tim zu bekommen. Aber immer noch ohne Durchsuchungsbeschluss. Und damit schließt sich der Bogen zum Anfang dieser Folge. Denn jetzt kommt Kim ins Spiel, die gemeinsam mit Tim für die Bäckerei arbeitet. Obwohl die Polizei nicht preisgibt, dass sie in Mandys Fall ermittelt, zählt Kim eins und eins zusammen. Sie beschließt, selbst aktiv zu werden und lässt den Ermittlern die Lieferroute von Tim zukommen. Da Tim seine DNA-Probe nicht freiwillig abgeben will, beschließt man, ihn zu überwachen und folgt ihm sogar auf seiner kompletten Liefertour mit dem Backwarentransporter. Alles in der Hoffnung, dass er eine Zigarette oder irgendwas anderes aus dem Fenster wirft, auf dem sich seine DNA befindet. Aber Tim wäre es mehr als vorsichtig. Er weiß, dass die Polizei ihn auf dem Schirm hat, trägt während seiner Schichten Handschuhe und wirft bei der Arbeit nichts weg.
Kim bietet an, auch bei der Beschaffung seiner DNA zu helfen. Wie vorhin schon gesagt, ohne den Beschluss darf die Polizei sie nicht darum bitten, aber sie darf Hilfe annehmen, die freiwillig angeboten wird. Doch wie kommt Kim jetzt bloß an die DNA von Tim, ohne dass dieser es merkt? Kim beschließt, ihren Kollegen erst einmal zu beobachten. Wochen vergehen und Tim ist so vorsichtig wie eh und je. Doch dann, 3 Monate später, eilt der Zufall Kim zur Hilfe, als die Bäckerei einen neuen Wasserspender bekommt mit Einwegplastikbechern. Sie sieht, wie Tim aus einem dieser Becher trinkt und ihn dann tatsächlich wegschmeißt. Ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit, der ihn viel kosten wird.
Mit hämmerndem Herzen fischt Kim in einem unbeobachteten Moment den Becher aus dem Müll und versteckt ihn in ihrem Schreibtisch. Diesen Becher übergibt Kim der Polizei, gemeinsam mit einer leeren Cola-Dose, die Tim ebenfalls bei der Arbeit entsorgt hat. Eine richtig fette Ausbeute, die sich gelohnt hat. Denn die DNA auf dem Becher und der Cola-Dose stimmen mit der DNA überein, die man in Mandys Körper gefunden hat. Tim ist also mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit Mandys Mörder.
Das ist alles, was die Polizei gebraucht hat, um Tim endlich festnehmen zu können. Sie klingeln bei ihm zu Hause, als Tim gerade von der Arbeit kommt. Es ist der 12. Dezember 2017, 28 Jahre nach Mandys Tod. Doch bevor sie ihren Trumpf ausspielen, wollen sie wissen, ob Tim jemals eine Beziehung mit Mandy hatte, ob die beiden sich je geküsst oder miteinander geschlafen haben. Tim verneint das alles. Und dann will die Polizei wissen, warum wurde seine DNA dann in ihrem Körper gefunden? Darauf hat Tim keine Antwort und die Handschellen klicken. Er wird angeklagt wegen Entführung, Vergewaltigung und Mord. Als Mandys Mutter Mary von der Festnahme erfährt, feiert sie gerade ihren 81. Geburtstag.
Beim Verhör versucht Tim damit zu argumentieren, dass er und Mandy eine geheime sexuelle Beziehung gehabt hätten. Aber das nimmt ihm natürlich niemand ab. Vor allem, weil er es bei der Festnahme ja auch verneint hatte. Er probiert, seine Familie dazu zu bewegen, ihm ein falsches Alibi zu geben. Aber auch das fliegt auf. Vor allem, da seine Familie nicht wirklich bereit ist, ihn zu decken. Seine Ehefrau Gina soll zum Beispiel sagen, dass Tim zur Tatzeit bei ihr war. Was sie zunächst auch tut. Dann beim Verhör aber doch die Wahrheit erzählt. Nämlich, dass sie keine Ahnung hat, wo Tim sich an jenem Tag nach Thanksgiving herumgetrieben hat. Sie sieht den Prozess als Chance, sich ein für alle Mal von Tim zu lösen und ihn in das Gefängnis zu bringen, in dem sie selbst, zumindest im übertragenen Sinne, all die Jahre gelebt hat.
Tom wird von seinem Bruder gebeten, auszusagen, dass auch er mit Mandy geschlafen habe. Quasi, um Mandy als Flittchen und leicht zu haben darzustellen, damit man Tim die Sache mit der Geheimbeziehung eher glaubt. Doch Tom weigert sich. Als all das nicht zu funktionieren scheint, überlegt Tim sogar, die Tat seinem verstorbenen Vater in die Schuhe zu schieben, in der Hoffnung, dass seine DNA als die seines Vaters durchgehen würde. Aber da spielt seine Mutter nicht mit. Fakt ist, letztendlich steht Tim vor Gericht ohne Alibi und ohne eine plausible Verteidigung da. Für den Prozess kommt der Staatsanwalt, der bei Mandys Tod im Amt war, extra aus dem Ruhestand zurück, um den Fall für die Anklage zu leiten. Wie für viele Menschen in Acme ist Mandys Schicksal auch für ihn eine persönliche Angelegenheit.
Der Prozess dauert insgesamt knapp 2 Wochen. Über einen Tag lang berät sich die Jury. Dann steht das Urteil fest. Am 24. Mai 2019, also 29 Jahre und 6 Monate nach der Tat, wird Tim des Mordes an Mandy für schuldig befunden. Das Gericht spricht ihn außerdem wegen Vergewaltigung und Entführung für schuldig. Er wird zur höchstmöglichen Haftstrafe von fast 27 Jahren verurteilt. Eine lebenslange Strafe ist nicht möglich, da man ihn zwar des Mordes, aber nicht des vorsätzlichen Mordes angeklagt hatte. Vorsätzlich bedeutet ja, dass die Tat von vornherein geplant war. Da man sich jedoch nicht sicher war, auch den Vorsatz beweisen zu können, ist man so auf Nummer sicher gegangen.
Tim ist zum Zeitpunkt seiner Verurteilung 51 Jahre alt. Bei der Tat selbst war er gerade einmal 22. Das heißt, er wird weniger lange im Gefängnis gewesen sein, als die Zeit, die er nach dem Mord auf freiem Fuß war. Aber er hat seine Strafe bekommen. Seine Verurteilung wird zwar Mandy nicht zurückbringen, doch für ihre Mutter Mary ist es ein kleiner Trost zu wissen, dass der Verantwortliche für ihren Tod zur Rechenschaft gezogen wurde. Ganz maßgeblich haben bei der Aufklärung drei Frauen geholfen, die nur per Zufall in den Fall hineingezogen wurden, aber durch ihren Mut und ihre Initiative Mandys Mörder zu Fall gebracht haben. Mary Lee, Heather und Kim. Gerade Kim hat durch die Beschaffung der DNA eine ganz zentrale Rolle gespielt. Und damit schließen wir die schwarze Akte für heute. Und außerdem mit einer Frage an euch. Hättet ihr auch so gehandelt wie Kim? Und wie weit würdet ihr eigentlich gehen, um an die DNA von jemandem zu kommen? Falls ihr das hier auf Spotify hört, könnt ihr auch direkt unter der Folge dafür abstimmen. Ansonsten schreibt uns das natürlich auch gerne bei Instagram. Und auch nochmal ganz lieben Dank an Leni, die hat uns nämlich auch über Instagram auf diesen Fall aufmerksam gemacht. Und damit würde ich sagen, hören wir uns überall da, wo es Podcasts gibt, nächste Woche Dienstag. Wir sind eure Hosts
Anne Luckmann
und Patrick Strohbusch.
Redaktion Silva Hanekamp und wir.
Schnitt Anne Luckmann.
Intro und Trainer gesprochen von Pia Rona Sachse.
Producer Heiko Schulte.
Die Schwarze Akte ist eine Produktion der Julep Studios.